Kommen Sie zu meinem kleinen Talk, die Maschinen des Paradigmen. Es soll ein bisschen darum gehen, was in den letzten knapp 25 Jahren in dem Thema eigentlich passiert ist. Der Beginn des Ganzen aus deutscher Sicht oder der deutschen Hacker-Community war eigentlich die denkwürdige Datenschau 20 von 1987, in der der Satz stand: Sicherheit durch absolute Offenheit beinhaltet die für jede Demokratie notwendige Übersicht über die laufenden Entwicklungen. Ja, Blockentwicklung. Freie Daten lautet die Forderung für die Zukunft. Und das ist gemeint, wenn Hacker die Maschinen des Paradigmen fordern. Also die Idee, dass die Daten, die in der Legislative und Exekutive anfallen, dort für die Bürger einfach nutzbar sind. Heutzutage hat sich das ein bisschen entwickelt in den Begriff Open Data, beziehungsweise dazu gehört auch der Begriff Informationsfreiheit, der letztendlich einen eher sozusagen technischen Aspekt betrachtet, nämlich tatsächlich den Datenaspekt. Es gibt noch weitere Begrifflichkeiten, die eine Rolle spielen, E-Government, Open Government. Das meint aber eher sozusagen, also Open Government meint eigentlich eher den ganzen Teil, der tatsächlich mit der Einbindung zu tun hat, also sprich Legitimation, gegen Open Data tatsächlich sich mit dem rein erstmal neutralen politischen Daten beschäftigt, beziehungsweise nicht nur politischen Daten, sondern auch alle Sachen, die irgendwie sonst damit zusammenhängen. Zum Beispiel Geodaten sind eine wichtige Sache, Statistiken, darüber, was tatsächlich sozusagen in der Gesellschaft eigentlich passiert, Infrastrukturdaten, Desinformationen und die ganzen Sachen, die aus der Wirtschaft rausfallen, aus der Wissenschaft rausfallen, wobei das dann schon noch ein bisschen andere Konzepte sind, also sprich Open Access, die halt noch ein bisschen weitergehend sind und sehr spezielle Formen der Öffnung von Prozessen in bestimmten Teilen in der Arbeitszeitgesellschaft betrachten. Open Data an sich ist nach der heutigen oder auch nach der damaligen Vorstellung, das ist eigentlich so die Paradigmen, die man hat. Es geht darum, dass die Daten vollständig sind, dass das Primärdaten sind, also nicht Daten, die schon interpretiert sind. Es geht darum, dass die Zeiten zur Verfügung gestellt werden, also nicht erst sozusagen zu einem sehr späten Zeitpunkt, sondern zu dem Zeitpunkt, wo die am besten schon eine Diskussion stattfindet, aber spätestens dann, wenn die Entscheidungen gefallen sind und so, dass man die als Bürger auch nachvollziehen kann. Die Accessibility meint, dass man die Daten ohne Anfrage hat, wie beim IFG. Also IFG funktioniert so, dass man, also das Informationsfreiheitsgesetz funktioniert so, dass man eine Anfrage stellen kann und die wird dann halt beantwortet oder auch nicht, je nachdem. Aber eigentlich sind die Behörden dazu angehalten, diese Frage zu beantworten, unter Umständen auch mit einer Gebühr belegt. Und sie können die halt nur aus bestimmten wichtigen Gründen ablehnen. Also eine Sache ist zum Beispiel, was Sicherheitsinteressen betrifft oder Datenschutz und so weiter und so weiter, aber es gibt auch eine ganze Menge andere Sachen, die halt dann zum Teil einfach nur Forschung sind, um das halt nicht zu machen. Aber die Open Data Prinzipien sind an sich erstmal, das genau so nicht zu machen, sondern proaktiv zu veröffentlichen. Dann der wichtige Aspekt ist Maschinenlesbarkeit. Das sorgt manchmal ein bisschen für Verwirrung bei der Verwaltung, über die man darüber diskutiert, weil sie sagen, was soll denn, ja, maschinenlesbare Daten, was soll das sein? Was kann denn der Bürger damit anfangen? Wo ist denn da die Barrierefreiheit? Und die hat jetzt ein bisschen technisch auskennt, weiß man, dass es sozusagen einfach die Rohform ist, die man braucht, um alle anderen Formen herstellen zu können, die man braucht, um das halt auch für Menschen vernünftig nutzbar zu machen. Diese Formulierungsfreiheit ist auch ein Punkt, der wichtiger ist, als es vielleicht im ersten Augenblick erscheint, aber es passiert tatsächlich sehr häufig, dass man bestimmte Daten nur bekommt, auch wenn die nach Open Data Prinzipien eigentlich veröffentlicht werden. Schönes Beispiel ist das Amt für Reaktorsicherheit, die Messdaten für die radioaktive Strahlung, die überall in Deutschland gemessen, die kriegt man nur, wenn man sich vorher bei denen meldet und sagt, wer man ist und was man machen will. Aber eigentlich ist das keine gute Idee, was soll das? Ja, also. Dann, dass die Sachen, wenn sie nicht in maschinenlesbarer Form veröffentlicht werden, oder ich überhaupt, dass sie halt in Formaten veröffentlicht werden, die offen sind und nicht mit Patenten oder mit anderen proprietären Techniken versehen sind und aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt, Gasfelder gebaut haben, also sprich die Sachen, die aus dem Kohlenratsystem rausfallen, maschinell bearbeitet hat. Dort waren Sachen drin im Rahmen eines Bebauungsplans und die Bebauungspläne selber, das stehen natürlich in der Urheberrecht der Leute, die diese Pläne erstellen, also sprich von Architekten, und hat aus dem Grund, das war was anderes, da war ein Bild drin, genau, da war ein Kartenbild drin, die ein Ratsmitglied in ein Ratsinformationssystem gestellt hat, was nicht über Google auffindbar ist. Und dadurch, dass er es in ein offenes System überführt hat, war immer dieses Bild über Google zu finden und ist von der Firma, die dieses Bild gehört, abgemahnt worden. Das ist halt ein Problem, den man in jedem Fall verhindern muss. Und da die Leute in den Reden, die Verwaltung auch dazu angehalten werden müssen, dass sie auch nur auf Daten zugreifen, die tatsächlich urheberrechtsfrei sind. Die Ziele die haben sich auch in den ganzen Jahren nicht verändert. Geht um die Transparenzmachung bzw. auch um die ganze Möglichkeit, an den politischen Prozessen frühzeitig teilzunehmen, frühzeitig zu verstehen, auf welchen Grundlagen eigentlich Entscheidungen gefällt werden. Hat dann, wie gesagt, auch diesen Aspekt Open Government, der dann auch den eigentlichen Entscheidungs- und Legitimationsprozess mit hat. Und Open Data ist halt einfach ein Teil dieses Aspektes, der dort eine große Rolle spielt. Dann, da komme ich mal ein bisschen drauf, ist das natürlich eine Frage der Modernisierung, weil wenn man sich mal genau anguckt, wie in Deutschland, also in deutschen Kommunen, die IT aussieht, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, das ist halt traurig, also man kriegt es nicht. Und natürlich gibt es ökonomische Aspekte, also die Aspekte, dass man mit freien Daten, oder auch Städte, die freie Daten zur Verfügung stellen, sich einen Vorteil verschaffen, weil die Firmen, die sich dort ansiedeln wollen, eine bessere Möglichkeit haben zu verstehen, welche Infrastruktur sie vorfinden, oder eben tatsächlich mit den Daten selber Geschäft generieren. Das ist an vielen Stellen ein Aspekt, der hart diskutiert wird. Also über die Diskussion, ja, wir wollen die Daten nicht freigeben, weil es gibt ja dann so Firmen, die machen damit Geld. Wir vergessen dabei, dass die Daten zum einen schon bezahlt sind, auf unseren Steuergeldern, und bei den Kommunen noch viel mehr von den Unternehmen selbst, weil die Unternehmen zahlen Gewerbesteuer, das heißt, sie tragen zu einem erheblichen Teil zur Gesamtfinanzierung der Kommunen bei. Also von daher ist das Argument ein bisschen komisch. Aber das ist eins, mit dem wir uns tatsächlich sehr oft rumschlagen, auch jetzt gerade im Hamburger Transparenzgesetz. Wir haben in Deutschland durch das föderale System eine ganze Menge Ebenen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise des Themas annehmen. Auf der höchsten Ebene, die sozusagen nicht in Deutschland selbst liegt, aber von der wir abhängig sind oder die dazugehört, ist die EU. Da gibt es ja 2003 die PSI-Richtlinie, die ist in Deutschland unter dem wunderbaren Titel Informationsweiterbildungsgesetz, also in der Gesetzgebung ausgebaut, und da geht es darum, dass die Staaten dazu angehalten werden, tatsächlich diese Daten auch in der Art und Weise zur Verfügung zu stellen, dass der Bürger dort zugreifen kann. Darum hat man überhaupt diese ganzen Informationssysteme, die ganzen Systeme, die die Länderparlamente haben. Das ist alles auf Grundlage der PSI-Richtlinie. Eine Sache, die auch zum Teil für Haltbarkeit in der Community gesorgt hat, das war die Vorstellung der EU-Strategie von Nelly Kroes 2011. Das war, als sie mit Herrn Zuckerberg aufgetreten ist und gesagt hat, hier sitzt mein Land für Open Data und für die digitale Agenda. Und sich jeder gefragt hat, was das eigentlich soll. Nicht Nelly Kroes, aber sie ist halt schon eine etwas ältere Person, die sich halt dort auch offensichtlich ein Stück weit blenden lässt. Und sie ist eine von den wenigen Partnern, die überhaupt, das muss man ganz klar sagen. Also die meisten Leute, die in der Kommission sind, für diese ganze Bereich vollkommen irrelevant. Und es gibt sogar Leute, die da sehr dagegen schießen, also ich muss ja bloß Malmström nennen, die einfach sozusagen auf der Ebene uns immer in die Knie schießen. Und deswegen ist sie in der wenigen Partner, die wir überhaupt haben. Das heißt, mit ihr reden wir auch, wir haben auch mit ihr geredet. Und es ist schon so, dass wir dort halt auch in der wenigen Möglichkeiten haben, auf dieser Ebene überhaupt sinnvoll über das Thema zu diskutieren. Und dort auch versuchen können, das in unserer Kommission zu thematisieren. Im Bund haben wir einmal das Regierungsprogramm 2009, vernetzte und transparente Verwaltung, ein bisschen viel Blabla. Was genau zu Beratung gesorgt hat, war damals die Dresdner Erklärung. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, das war der IT-Gipfel in Dresden. aber sie ist trotzdem Ohr. Und jemand, der wirklich, also man hat eine Geschichte gesehen, wie sie mit der Zeit an ihrer Aufgabe gewachsen ist. Weil zum Anfang, sie ist Juristin, hat halt von den technischen Hintergründen relativ wenig Ahnung, hat auch eigentlich relativ wenig Ahnung von dem, was sie an Struktur erwartet. Und hat über die ganzen Jahre, also sogar ja, die letzten zwei Jahre, eigentlich sich sehr, sehr große Mühe gegeben, mit vielen Akteuren zu reden, hat dann dieses Wir machen Handel- und Wetterstrategie runtergedampft auf, wir werden 2013 ein Datenportal haben, also sprich ein Portal, wo die Verwaltungen sozusagen Metadaten hinterlegen, weil überhaupt diese ganze Frage, wie man Open Data irgendwie ordentlich macht, hängt daran, dass man ähnlich wie bei Starts, also sprich bei Statistikämtern und so weiter, Metadaten hat, die beschreiben, welche Daten man eigentlich hat. Weil das Problem ist, wir reden über Big Data, also sprich über Sachen, die tatsächlich im nationalen Maßstab oder auch sogar im internationalen Maßstab existieren. Und dort sinnvolle Datensätze zu finden, bedeutet, man muss eine sinnvolle Art und Weise nach danach suchen zu können. Das kann man tatsächlich nur sinnvoll tun, wenn man dort eine ordentliche Metadaten hat, also ja, die Metadaten hat und Verschlagwortung hat. Das Ziel ist halt, dieses Datenportal 2013 zu launchen. Dazu wird es eine Studie geben von Fraunhofer Focus. Da komme ich nachher nochmal drauf zu, das ist ein paar Sachen, die ich ein bisschen komisch, kritisch, merkwürdig finde. Und dann ist so, dass der Bund eine ganze Menge Leuchtturmprojekte macht. Auch dazu werde ich nachher noch ein bisschen mehr sagen. Nur so viel, ich bin in einer Organisation, die sich Open Data Network nennt, die unter anderem dort mit anderen NGOs, zum Beispiel dem Garmin-2.0-Netzwerk, das S für Deutschland gemacht hat, also ein App-Wettbewerb, wo es darum ging, dass Verwaltungen Daten bereitstellen und Leute mit diesen Daten etwas machen und eben Applikationen daraus bauen. Wurde dann halt auf der CeBIT auch vorgestellt, dann war der Innenminister Friedrich da, der überhaupt nicht verstanden hat, was eigentlich das Thema war, meiner Meinung nach. Ein bisschen peinlich die ganze Sache, aber auch selbst von Dr. Gauke, der ja, das sind die zwei Leute, die im Bund eigentlich selber zuständig sind, so ein bisschen so, ach, wie natürlich sozusagen jetzt nicht dazu sagen würden, aber ja, weit, also man kann das unterschiedlich betrachten. Der eine Teil sagt eben, naja, das ist irgendwie alles eben nicht mehr als Deutschlandprojekt und nicht mehr als Feigenblatt. Die anderen sagen, die ein bisschen pragmatischer sind. Man kann ja verstehen, dass bei der Aufgabe, die da vor ihm steht, wenn man das ernsthaft betreiben will, man einfach Möglichkeiten schaffen, das auszuprobieren. Also es geht ja mehr anders. Man muss gucken, wie es funktioniert. Man muss gucken, welche Probleme man stößt. Man muss gucken, also welche strukturellen Probleme es gibt, aber auch welche Sachen sich vielleicht legislativ gar nicht so leicht lösen lassen. Also die Frage ist, wer hat die Hoheit über die Daten und so weiter und so weiter. Das ist also schon eine Möglichkeit, einfach mal zu sehen, was man dort an Problemen zu lösen hat, mittel- und langfristig. Wie gesagt, das ist auch in der Community sehr umstritten. Es gibt sogar Leute, die sich im Streit getrennt haben von den Netzwerken, die gesagt haben, was macht das Scheiße. Es gibt aber auch Leute, die nicht, die gesagt haben, naja, man muss erst mal gucken, irgendwie und so weiter. Naja, auf jeden Fall ist das, was so im Bund stattfindet. Und was es dort auch gibt, das ist den IT-Planungsrat des Bundes, der im Prinzip alle Sachen bespricht, die sich mit IT und Staat beschäftigen, im weitesten Sinne. Es gibt eine Untergruppe Open Data, Open Government. Da waren wir mal eingeladen, das war sehr interessant, da waren die ganzen Ländervertreter und die haben so ein bisschen gekriegt, womit die eigentlich zu kämpfen haben. Das war schon einfach mal interessant, um halt einfach zu sehen, wie die ticken und mit welchen Problemen sie so zu tun haben, als Leute, die eigentlich Verwaltung sind. Und auch das ist etwas, was ein bisschen die Tränen in den Augen treibt. Wir haben dann die Länder und Kommunen, da sind verschiedene Sachen gelaufen, wobei man auch sofort auffällt, dass in den Stadtstaaten eine ganze Menge mehr, und auch weitergehende Projekte entstanden sind, zum Beispiel in Berlin der Body oder in München der Mokdi, wo sie halt auch so App-Wettbewerbe gemacht haben, wo sie halt überhaupt auch die Möglichkeit hatten, dort alle Teile der Verwaltung mal dazu zu bringen, irgendwas zu tun dafür. Aber man sieht eben auch, dass in den Städten ist die Ebene zwischen was ist eine Kommune, was ist das Land sozusagen, ist ja in den Flächenländern nochmal ein bisschen anders gestrickt, als das dort ist. Und durch die Nähe, die da ist, sind auch einfach Sachen viel, viel besser möglich. Deswegen sind im Stadtstaat tatsächlich ein paar mehr Sachen schon passiert, als das vielleicht in NRW oder so ist. Interessant zu erwähnen ist da, dass IFG Bremen gilt aus meiner Sicht oder aus Sicht von vielen Leuten als eines der fortschrittlichsten IFGs zur Zeit. IFG steht für Informationsfreiheitsgesetz. Da geht es darum, wie eigentlich die Veröffentlichung von Daten geregelt wird. Das IFG in Bremen ist entstanden im Nachgang der Sache, die in Berlin abgestimmt wurde zu dem Wiederkauf der Wasserversorgung, und man gesagt hat, die Art und Weise, wie das dort vertraglich gelaufen ist, das geht gar nicht. Und genau diese Sache, oder das ist eine der Sachen, die man in Bremen adressiert hat. Es gibt aber auch dort jetzt nach, ich glaube, 2 Jahren etwa, eine ganze Menge Bedarf für Feinjustierung, weil man gesehen hat, dass sich ein paar Sachen, die man da sich legislativ ausgedacht hat, nicht so richtig gut funktionieren. Welches Projekt ich auch bemerkenswert finde, das ist der Merker Leipzig. Das ist im Prinzip sowas wie Fixed Reality, also sprich, man hat dort eine Möglichkeit, als Bürger auf ein Problem aufmerksam zu machen, und die Kommunen, die sich in Brandenburg dazu bereit erklärt haben, antworten direkt darauf. Das ist so eine Art, sag mal, Wiki oder so. Das ist ja so für Sachen wie, keine Ahnung, ich habe einen Schlagloch, mache ein Foto davon, das gleich Geotext, stelle es da hoch und kann verfolgen, was mit diesem Problem eigentlich passiert. Den Ansatz finde ich halt sehr charmant, weil er halt mich und dieses, gebt mal eure Daten her, und sonst könnt ihr mal gerne haben, sondern es hat so ein bisschen mehr Dialogform und deswegen eigentlich ein schönes Projekt. Technisch interessant ist für mich auf jeden Fall die API Leipzig. Das ist tatsächlich so, dass es eine API gibt, die auf einer statistischen Schnittstelle die Daten preisgibt, die dort ausfallen. Also Infrastrukturdaten, sprich, also Infrastruktur der politischen Entscheidung, sprich die Daten, die im Rat sind, Termine der Ausschüsse und so weiter, aber auch tatsächlich Dokumente. Und das soll so weit aufgebaut werden, dass dort auch andere Sachen, die die Stadt betreffen, wie zum Beispiel Geodaten und so weiter, dort auch abgefragt werden können. Naja, dann gibt es ja diverse Portale, die vorbereitet sind. Auch in NRW gibt es ein Portal, das vorbereitet wird. In Hamburg gibt es ein Portal, das vorbereitet wird. Ja, das ist halt im Moment so das, wo Sie am wenigsten Aufwand mit haben, sag ich mal, oder am wenigsten durchsetzen müssen nach unten und am wenigsten Geld für ausgeben müssen, weil nämlich auf diese Art und Weise auf einem relativ hohen Level sagen, wir haben hier Portale und alles, was dahinter kommt, also sprich, was in den Kommunen abgeht, ist erstmal Sache der Kommunen, da müssen die uns erstmal nicht kümmern. Das heißt, es ist im Prinzip so ein bisschen das Wegschieben der Verantwortung, dass da jemand auch aufbauen muss. Aber da sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben eine ganze Menge Akteure oder Community. Zu nennen ist das zuallererst aus meiner Sicht die Digital Knowledge Foundation, die eine ganze Menge Sachen macht. Das ist ein Ableger einer internationalen Organisation, die gibt es in Deutschland auch. Wir sind sehr, sehr aktiv, machen sehr viele Projekte, sind auch sehr viel in Beratung involviert, in der Politik und so weiter. Das Open Data Network, wo ich dabei bin, DigiGuess, macht eine ganze Menge Open Data Sachen. Dann gibt es eine Reihe Datenjournalisten, die sich damit beschäftigen und dort halt auch eine ganze Menge für Wind sorgen, zum Beispiel damals bei der Geschichte Zeit, die Visualisierung von Malte Spitz Vorortsdaten oder jetzt diese Sachen mit der Bahn in der Süddeutschen. Dann gibt es auch das Open Government Netzwerk, wobei es tatsächlich eigentlich aus, sind das zwei Komponenten. Einmal machen sie dieses Open Government Camp, was einmal im Jahr in Berlin stattfindet, und ansonsten ist es halt ein Netzwerk, was vor allem aus Unternehmen besteht und aus einzelnen Akteuren, die da halt mehr oder weniger laut Kooperationen machen und aus meiner Sicht, je mehr ich mich dann mit denen auseinandersetze, umso merkwürdiger finde ich eigentlich das, was sie tun. Und dann gibt es halt auch eine ganze Reihe an Leuten, die einfach selber etwas tun. Also ich, hier in Köln, in der von den Leuten, die ich wirklich sehr schätze, die wirklich absolut keinen Scheiß machen, das ist Marian Steinbach. Aber es gibt auch noch so andere Leute, die ja, einfach Sachen ausprobieren und dann rumspielen und dort halt schicke Applikationen veröffentlichen. Es gibt so ein paar Projekte, die Ich habe offene Daten von Haushalt und Zcan. Das sind Zcan ist ein Metadatenformat für offene Daten eigentlich. Das macht die OKFN. Genauso wie die Fraggruppengestaltung fragt den Staat. Fraggruppengestaltung ist halt so eine Art Map, wo, also von der Freistaat Frankfurt, wo einerseits Ratsdokumente dort abgebildet werden, andererseits dort auch eine Community ist, die halt irgendwie miteinander diskutieren kann, sagen kann, hier gibt es irgendwie ein Problem, wie man das gerne lösen. Und nach einigen Anlaufschwierigkeiten bzw. Problemen, die in der Stadt existiert haben, in Sachen, dürfen das überhaupt, dass sie unsere Dokumente nehmen, weil das ja Urheberrecht war, also die Diskussionen, die man halt irgendwie schon tausendmal geführt hat und immer wieder schwerst nervt, haben sie mittlerweile durch den Druck, den sie durch die Presse bekommen haben, mit einmal tatsächlich auch ein großes Maß an Kooperation. Frag den Staat, das ist wirklich eine tolle Sache. Da geht es darum, dass wenn man eine Anfrage nach IFG stellen will, im Bund oder jetzt der neuesten auch in NRW, kann man das über die tun. Und das Schöne ist, dass sie dort den ganzen Teilnehmer nehmen, die dann mit zu tun hat. Und sie damit auch sozusagen Sachen zeigen können, oder ich eine Frage habe, die hat schon mal jemand gehabt, da muss man sich nochmal stellen, weil wie gesagt, sehr oft ist das mit einer Gebühr verbunden. Und das, wo das mal richtig hochgekocht ist, das war die Geschichte zu ACTA, wo Matthias Schindler mal die Daten nach IFG haben wollte zum Thema, was ist da eigentlich genau gelaufen bei den Verhandlungen. Und dieser Briefwechsel, den müsst ihr nicht mal durchlesen, das ist wirklich sehr, sehr interessant, auf welche Art, also welche Art und Weise, welche Ebene argumentiert wird, weil das ist sehr, sehr exemplarisch dafür, was eigentlich so passiert, wenn man sich in die Untiefen des IFG begibt. Gibt dann das offene Köln, offenes Bochum, das sind beides Sachen, die, also offenes Bochum ist nicht so, der ganze Rest, offenes Köln ist auch ein sehr tolles Projekt, ist halt ein Ratsscraper, der dann das, was man über schlecht funktionierende Suche und beschissene Interfaces hat, mal auf eine Art und Weise, die sehr, sehr selbstverständlich kommt, mit irgendwie Schwuppi und so, also echt nett gemacht und eben auch tatsächlich echt Mehrwert schafft. Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile die Leute aus dem Kölner Rat zum Teil nicht auf ihr Ratssystem verlinken, sondern auf diese Seite. Das sagt schon eine ganze Menge. Ein anderes Projekt, was ich sehr schätze, das ist von Raul, das ist Wilderbrock. Das ist aus zum Teil eigenen Daten, zum Teil Zusammenarbeit mit wie heißt die nochmal? Das Map-System gescheuert. Oh, bezüglich. Ja, dort halt. Wege, wie man zum Beispiel als Rollstuhlfahrer, es gibt auch ein nächstes Projekt für Blinde, wie man sich dort durch Städte überhaupt bewegen kann. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, wenn ein Fahrstuhl bei einer S-Bahn in Berlin ausfällt, das ist für einen Rollstuhlfahrer unmöglich, dort die Uhr zu benutzen. Das heißt, das ist auf dem Web einfach dargestellt, oder Bordsteinhöhen, oder wie ist die Accessibility zu Orten und so weiter. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Dann hier, das habe ich schon gesagt, und dann eine Sache, die wir auch, wo wir als CCC auch mit umrühren, das ist das Transparenzgesetz Hamburg. Das ist eine Initiative, die ein Volksbegehren ins Leben rufen will. Und dieses Volksbegehren, oder auch diese Art, wie in Hamburg das gehandhabt wird, ich weiß gar nicht so genau, ob das andere Länder Brüssel ist, wenn dieses Volksbegehren stattfindet, das ist ein Gesetzentwurf, hat so mehrere Stufen, die man erreichen muss, immer Unterschriften sammeln, also gibt das dann einem Senator, die irgendwie so diskutieren, verhandeln mit der Initiative und wenn der Initiative nicht gefällt, dann macht sie einfach weiter im Notfall ist es dann so, dass es zur Bundestagswahl einen Volksentscheid geben soll. Ein Volksentscheid hat in Hamburg die Konsequenz, dass ein Gesetz, was darüber installiert wurde, nicht ohne weiteres von dem Senat geändert werden kann. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, in erster Linie ist, vor das Verfassungsgericht zu gehen, wenn sie glauben, dass das Gesetz nicht verfassungskonform ist. Die Bündnispartner sind hauptsächlich Transparency International und Mehr Demokratie, also zwei relativ starke NGOs dazu, die auch beide tatsächlich unglaublich gut in der Lage sind, zu kritisieren. Und das merken jetzt gerade so als Leute, die eher so digital arbeiten, was es eigentlich heißt, mit Leuten zu arbeiten, die auch solche analog arbeiten, die also sagen, wir drucken Briefe aus an unsere Mitglieder, schicken die an die und kriegen damit tatsächlich auch viel mehr Geld zusammen, als wir überhaupt machen. Schon sehr interessant. Die Frage ist natürlich, also weil es sowas gibt, die Frage ist ja, was fehlt. Und was fehlt ist, und das ist halt eigentlich auch der zentrale Punkt. Bisher fehlt tatsächlich eine klare Einigung in den Open-Data. Der Punkt ist, dieses Ganze, ja, ja, wir finden das irgendwie ganz nett und so, kommt von allen Parteien, viele Parteien und auch Piraten von Sachen reden, die sie viele andere haben, die Grünen, die irgendwie auch alle sagen, ja, wollen wir das tun, SPD, jeder sagt irgendwie, wollen wir machen, aber es ist sehr viel Lippenbekenntnis und sehr wenig Substanz in den Sachen, dass sie halt auch sozusagen diese Ebene, auf der das stattfindet, so ein bisschen entkoppeln von dem, was eigentlich die Idee hinter dieser ganzen Sache ist. Weil, also keine Ahnung, die Linke zum Beispiel stellt Anträge und sagt, wir wollen Open Data im Rahmen von Bürgerbeteiligung. Ja, Blödsinn. Das ist halt ein Aspekt davon, aber es ist nicht das, worüber wir eigentlich reden. Weil wir reden tatsächlich eben über etwas, was bedeutet, wir müssen Probleme lösen. Und ein Problem ist die Kulturfrage. Die Kulturfrage, wie denn eigentlich Leute in der Verwaltung mit den Daten, die sie haben, umgehen. Ja, wie politische Prozesse stattfinden, wie dort die, sozusagen die Durchlässigkeit der Informationen ist, weil die Leute verwalten unser Geld. Das haben wir, wir sind sind im Prinzip die Leute, die die Arbeit machen, um halt diese Infrastruktur zusammenzuhalten und so weiter. Und wer sich damit beschäftigt und wer politisch sozusagen in dem Umfeld arbeitet, stellt immer wieder fest, dass das. Ja, dass man Legislative viel weniger Möglichkeiten hat, als das eigentlich sein müsste und dass man das eigentlich auch in diesem Grundgesetz liest. Ja. Was hat viel zu tun mit Verkrustung? Die Leute sagen, sie sind da, aber keine Ahnung, sie haben noch 10 Jahre vor sich, warum sollten sie anfangen, sich Gedanken zu machen, wie sie den Job, den sie 20 Jahre gemacht haben, ändern sollten? Und sie haben keinen Grund dazu. Selbstverständlich ist das mit einem sehr hohen Machtverlust verbunden und selbstverständlich ist es auch mit dem Verlust der Möglichkeit, und Und ich habe mir so 60 in NRW angeguckt und das war wirklich, also die Hälfte von denen geht gar nicht. Und dann die ganze Frage so der Strategien, so die langfristige, also mittel- und langfristige Ansage gibt es einfach nicht, weil das immer zu tun hat mit Geld. Die Kommunen, gerade in den Flächenländern, die NRW haben kein Geld, ja, wo soll das Geld auch herkommen? Sie haben zum Teil schon strukturelle Probleme, wie, was weiß ich, Gelsenkirchen oder so, selbst wenn sie überhaupt keine freiwilligen Leistungen mehr machen, sind sie trotzdem im Defizit. Ja, wie sollen die eine unsere Infrastruktur aufbauen? Das ist halt einfach nicht möglich. Das heißt, dort braucht man auch ein ganz klares Commitment von den Bürgerinnen sofort. Und dann hat man das Problem, dass, man ja irgendwie immer anfangen muss und man kann nicht anfangen, bevor nicht irgendwie dies gelöst ist. Und man, also gerade wenn es um die Technik geht, ist es eben dieses, wir können es nicht machen, weil wir die Technik haben, wir können aber die Technik irgendwie nicht kaufen. Also wirklich nervt einfach total. Bei den Kommunen, die gar kein Geld haben, Burgos ist auch so ein Beispiel, ist aber erstaunlich, dass sie über die Möglichkeiten, die ihnen die Finanzierung innerhalb des Notfallhauses bietet, nämlich zu sagen, wenn ich begründen kann, dass ich mir zum Beispiel IT-Infrastruktur kaufen muss, damit ich mir überlegen kann, wie ich mein Defizit behebe, kriegen sie mit immer Geld. Also das ist halt schon so ein bisschen komisch gelöst auch.
Ja, also Hardware, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es ganz so schlimm ist. Also mit der beschissensten Hardware kommt man ja immer noch ein paar Schritte frei.
Empfangssoftware.
Genau,
ja, das meine ich. Also, und vor allem, also so Administrator, also jeder von euch weiß, wenn du als Administrator, also wenn du ein guter Administrator bist, ja, dann gehst du, dann willst du nicht BAT bezahlt werden. So einfach ist das.
Okay. Ja, aber jetzt dachte ich gerade, also das Problem ist meistens die Software, aber kann man das nicht crowdsourcen? Irgendwie, also man macht eine Ausschreibung oder sagt, was du jetzt mal was.
Ich komme gleich raus. Ich komme gleich zu so einem Aspekt, der selber beleuchtet. Also das große Problem, was du hast, Verwaltungshandeln hat Rechtsfolgen. Und sobald du Rechtsfolgen hast, musst du sehr, sehr explizite Sachen tun. Ich wollte das kann man halt irgendwie noch ewig ausweisen, aber ich habe das irgendwie jetzt nicht so explizit gesagt. Beispiel. In Bonn ist das so, das Ratsinformationssystem ist, das was veröffentlicht ist, ist Stand. Das heißt, etwas, was dort nicht veröffentlicht wird, existiert nicht als Beschluss. Das heißt, diese ganze Frage, also wie man das überhaupt auf diese Art und Weise hinbekommt, dass das so läuft, das ist ja tatsächlich eine Sache, wo sich mal ein Informatiker hinsetzt und sagt, ja, mit jemandem, der irgendwie die legislativen Teil kennt und sagt, wie müssen wir das eigentlich so lösen? Sie hätten das mal gelöst für den 90ern, so sieht die Software auch aus, also ist die Lösung, es hat irgendwie so ein Word-Plugin, was dann halt Zeug irgendwie auf einem DRV oder so speichert, aber immerhin. Also immerhin gibt es das und sie haben immerhin 3000 Arztdokumente seit 96. Ja, es gab immer ein paar kleine Anpassungen, ist nicht genau das, was wir haben wollen, aber immerhin gibt es diese Dokumente in der Form, die ich noch maschinenlesbar einigermaßen gut verarbeiten kann. Aber in anderen Kommunen, ja, also ich will jetzt irgendwie okay aufs Korn, aber das sind so ein paar Sachen, die, wo man sagt, ey, das ist so toll, dass die Leute einfach keine Ahnung haben. Die Typen, die haben irgendwas verkauft und den hinprogrammiert, wo du einfach Krebs kriegst, also Augenkrebs, Hirnkrebs, alles. Ja, mit JavaScript-Interface, was irgendwie ein JavaScript-Standard ist, der nie Standard war, sondern so für jeden Browser war, irgendwie IE4 oder was nicht gemacht wurde. Also wirklich, geht alles gar nicht. Und dann können Sie halt auch nur Sachen speichern für 4 Wochen, weil die sonst die Platten überlaufen und Sie da nichts Neues brauchen. Also das ist halt Wahnsinn, wirklich. In der Politik gibt es, habe ich schon gesagt, viele Algorithmenkenntnisse. Die Leute haben ein wenig Verständnis davon, was das eigentlich infrastrukturell bedeutet, wie eigentlich sowas aussieht. Also zum Beispiel, wie man sinnvoll es hinkriegt, dass man gleichzeitig zwei Sachen macht, nämlich einmal Maschinenlesbarkeit herstellt, andererseits, weil sie müssen die Möglichkeit, dass das auch für Leute, die das Menschenlesbar haben, das bereitzustellen, diese Ideen haben sie einfach nicht ordentlich. Sie lassen sich halt auch von den falschen Leuten teilweise beraten oder haben halt so eine Milchmädchenvorstellung davon, wie IT funktioniert. Ja? Weil wie gesagt, wenn man einen Webbrowser bedienen kann und mehr, als dass sich das mal selbst verstanden hat oder IT versteht. Und sie konzentrieren sich halt auf so einzelne Projekte. Und das ist zwar das hat zwar einen Vorteil, um zu verstehen, was eigentlich da passiert, aber es hat auch den großen Nachteil, dass es unter Umständen so ein bisschen die worüber man eigentlich nachdenken muss. Weil man sich auf etwas konzentriert, was ein absoluter Randaspekt ist und nicht die Hauptsache dessen, worum es bei der ganzen Sache geht. In den letzten Tagen gab es einen Blogpost, der mich sehr nachdenklich gemacht hat, und zwar von Lorenz Mastert, das ist jemand von den Datenjournalisten, der eine Diskussion aufgegriffen, die in den USA stattgefunden hat. Und diese Diskussion lief um die Idee, ist ja eigentlich irgendwer der Bewegung. Und es gibt einfach sozusagen einen Aspekt, der wirklich in dem Kontext anders ist, als man das in allen anderen Bereichen kennt. Es gibt keine Bewegung, die so stark kommerzielle Interessen befördert. Ich meine jetzt nicht, dass die Akteure selber, also UKFN, das sind gute Leute, die sind integer und alles, ja? Aber am Ende ist das so, dass das eben unter Umständen die Türöffner sind für Firmen wie Avato, für Public-Private Partnerships und so weiter. Und diese ganzen Sachen sind aus meiner Sicht tatsächlich problematisch, weil wir reden dann immer so über Zustände, Vorgänge und so weiter, die halt eine Öffnung zur Folge haben. Und ich glaube, was ich so mitbekomme, ist, dass da eigentlich ein Verschluss stattfindet irgendwann. Also man sagt, okay, bis zu dem Punkt haben wir halt eine Legitimation aus der Zivilgesellschaft, weil wir haben ja irgendwie lauter NGOs, die sich da auseinandersetzen und hier mal, wir haben ja mal mit Verein XY geredet und dann gehen die Türen zu und man redet immer nur noch sozusagen Verwaltung mit Datensmarken oder mit dem auch immer. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein reales Problem ist. Ich glaube, dass das ein Problem ist, dass sich dort die Aktivisten vor den Karren spannen lassen. Und wenn wir dort nicht aufpassen, dort ja tatsächlich auch missbraucht werden von diesen Unternehmen, weil sie sozusagen eine Legitimation geben, das zu tun, aber am Ende uns dann trotzdem aus diesen ganzen Entscheidungen, die im Detail stattfinden, einfach ausschließen. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel Fraunhofer Fokus. Im Prinzip kann man jetzt von denen halten, was man will, aber was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, sie verkaufen halt die Studien, die sie haben, mehrfach. Das heißt, sie haben die Berliner Studie gemacht, dann haben wir gehört, dass sie in Köln der Stadt eine Studie anbieten. Ja, was würde das sein? Sie werden einfach irgendwie, vielleicht irgendwie einfach Köln durch Berliner setzen und so ein bisschen was dann so ein bisschen darauf matchen und sich passieren halt mehrfach für die Sache, die sie einmal gemacht haben und in dem Fall wofür schon mal bezahlt wurde. Also für uns als Bürger und jetzt einmal von der Stadt bezahlt wurde und nochmal für den Bürger bezahlt, dann für eigentlich genau dasselbe. Das sind alles so Sachen, die mich schon ganz schön nerven gerade. Und ich auch im Moment so ein bisschen die Motivation verliere, mich dort auseinanderzusetzen mit, sondern dann eben eher wieder ein Stück zurückschauen, weil ich gehöre zu den wenigen Leuten, die halt darüber gar kein Geld verdienen. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, also es betrifft aber gleichzeitig sehr viele Sachen, zum Beispiel bezahlter Aktivismus. Die Frage ist, ist es sinnvoll, dass Leute für ihre politische Tätigkeit, die sie machen, für ihre Arbeit in der NGOs, ob sie Geld dafür kriegen? Jeder, der sich damit, der wirklich ernsthaft auseinandersetzt mit solchen Sachen, der sieht, dass sowas wie EWI zum Beispiel nicht funktionieren würde, wenn man den Leuten kein Geld gibt, weil diese Arbeit macht, die kann man nicht machen, einfach mal so nebenbei. Ja, und hab irgendwie eine Firma mit angestellt, und fahr dann mal nach Brüssel und guck mal, irgendwie, was die ganzen Lobbyverbände machen. Das funktioniert nicht. Wenn man effektiv sein will, ist das schon so, dass man Strukturen braucht, die auch Leuten Auskommen bieten muss, überhaupt keine Frage, meiner Meinung nach, weil der Gegner, in Anführungszeichen, der tut da richtig viel Geld rein. Das heißt, für den ist das so, dass es dort überhaupt nichts machen soll, zu bezahlen. Das Geld haben sie halt und kann auch getan zu besser. Und wir halt irgendwie nicht. Sondern, das heißt, wir haben also einen Aspekt, der einmal bedeutet, die Leute sind involviert, die sagen, sie machen, leben davon zum Teil. Aber das viel Schlimmere ist das, dass wir wirklich eben die Türöffner sind für so Unternehmen, die uns am Ende die Butter vom Brot nehmen, weil sie diese ganzen, also vor allem diese ganzen Public-Private-Partnership-Geschichten, die uns auch sonst schon um die Ohren fliegen, die fliegen uns dort schon wieder um die Ohren. Und wir reden über einen Maßstab von, ich würde mal sagen, Griechenland-Schulden, von der Höhe her, die nächsten 10 Jahre. Also es geht hier wirklich um Geld, es geht hier nicht um Peanuts, es geht nicht um, wir machen mal Crowdsourcing, weil das Problem ist, IT im multinationalen Maßstab ist echt ein anderer Greif. Es ist nicht, wir hacken mal irgendwie ein Portal und bieten das mal den Kommunen an. Man muss immer im Kopf haben, was die Prozesse hier stecken. Und das ist in Deutschland ein bisschen komplizierter, als das erstmal den Anschein hat. Das ist nämlich nicht, wie die Piraten gehören, also wenn ich mit Piraten Vorträge mache, die dann kommen, also ich stelle mir das so vor, ich habe ein Webinterface, wo zwei Felder sind. Das ist halt leider nicht so. Ja? Das ist schon ein bisschen komplizierter. Und das ist halt genau der Punkt, wo man merkt, dass man, dadurch, dass sie halt gewissen Dingen unterworfen sind, man eine bestimmte Form hat, um das rechtsgültig zu halten und so weiter, also das rechtliche Dokumente, ist da ein bisschen mehr für nötig. Das sind halt immer schon Fragen und so weiter. Deswegen ist das halt nicht so, ohne weiteres zu machen in einem Crowdsourcing-Ansatz. Man kann dort mal ein Projekt machen und die sagen, ich befreie Daten, ich scrape Daten, ich mache was auch immer, ja, was Spaß macht, wo man halt dann irgendwie was hat zum Spielen, wo man tatsächlich Mehrwert daraus ziehen kann. Aber so im großen Maßstab ist das ein bisschen, ja, vergiss es, also das ist einfach nicht drin. Ja, Ausblick, wie gerade gesagt, Studien, noch mehr Studien, also das, so was uns im Moment mit Studien in die Ohren hauen wird von allen Seiten, der Innovationseffekt von Open Data und bla bla, das ist schon schräg. Wir werden noch mehr Lippenbekenntnisse hören, gerade nach der nächsten Bundestagswahl, wenn sie alle sagen, ja, ja, Open Data finden wir voll wichtig und so. Werden aber sehen, dass das, wenn ihr seht, was da rauskommt, wir werden wenig amüsierte Datenportale sehen, also auch Berlin, was ich vorhin hoch gelobt habe, das ist halt passiert, es gibt dieses Datenportal, aber wenn man sagt, wie viele Datensätze es gibt und wie viele Datensätze seit der Neustart zugekommen ist, geht so. Mir hat er gerade schon gesagt, ja, wird es wahrscheinlich auch wieder mal so ein paar Apps für Blablabla geben, einfach weil das ist eine schöne Möglichkeit, Aktivität zu zeigen oder vorzutäuschen, je nachdem. Und ich glaube, der Zeithorizont von den Sachen, bis wir dort zu einermaßen sinnvollen Diskussionen kommen, die auch den Kern der ganzen Überlegung des ersten Teils haben, ja, ich weiß. Ja, ich muss ja leider dazu stellen, weil ich auch hören muss. Ich denke, der Zeithorizont ist mindestens 10 Jahre. Also wir reden nicht über eine Sache, die man eben über das Knie bricht, sondern wir reden schon noch über, weil wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, merkt man irgendwann dieses Komplexitätsgrad, wenn man wirklich Zeit braucht. Also auch als jemand, der das beobachtet, weil hier uns natürlich auch ein Teil immer, der sehr, sehr idealistisch ist und sehr viel sozusagen die politische Idee eigentlich in den Vordergrund stellt. Wenn man aber in die Untiefen abgleitet, dann sieht man, dass alles ein bisschen komplizierter ist und eben tatsächlich viel Zeit, viel Diskussion und viel Geduld erfordert und vor allem auch viel Überzeugung zu machen. Ja, das war's soweit. Gibt es noch Fragen? Entspricht, was wir eigentlich machen wollen, von der Diskussion, wo es eigentlich hin ist, Brasilien. immer einfach dort so, aber sie haben auch eine sehr, sehr, sehr ausgefeilte, also Hierarchieebene, wie sie dann ihre Community verwalten. Und das ist sehr interessant, welche Diskussionen sie dort haben. Sie sind ja auch was Open Source Software angeht, ein Stück weiter als hier und so weiter. Da kann man aus meiner Sicht eine ganze Menge mehr lernen, darüber, wie eigentlich so ein Prozess stattfinden muss: von wir haben Paperwork und Handakten hin zu, wir haben halt irgendwie Prozesse, die sich öffnen lassen.
Ja, also ich bin da jetzt noch nicht ganz zufrieden mit der Frage, wo die Komplexität eigentlich herkommt. Also ich stelle da jetzt primär zwei Dinge vor. Einmal irgendwelche Verfahrensvorschriften. Also das muss so und so laufen, es muss da und da abgelegt sein, dies und das muss gesichert sein und was weiß ich. Also eben Sachen, die man einmal tatsächlich in Software implementieren kann und das andere, wo manuelle Intervention einfach nötig ist, weil irgendein Gesetz vorschreibt, das muss auf Papier irgendwo liegen oder so. Also was ist es denn jetzt?
Also es fängt damit an, ich weiß gar nicht genau die Anzahl, wir haben so ein paar hunderttausend Leute, die dabei arbeiten. Das heißt, die Software, die Sie haben, kann erleben, ist das ein Office-Programm. Ja? Wir haben, ich weiß gar nicht, was insgesamt sind, aber ich meine, hier in NRW haben wir irgendwie 360 Kommunen. Du kannst ja mal kurz darüber nachdenken, wie du 360 Kommunen auf demselben Stand bringen willst. In einem Prozess, wo sozusagen die Hoheit, also durch den Föderalismus haben diese einzelnen Strukturen eine relativ hohe Hoheit über das, wie sie das regeln. Das ist so richtig so. Und ich habe auf der anderen Seite habe ich sozusagen Prozesse, die sich über die Jahre entwickelt haben, die ich möchte die erhalten. Ich möchte nicht also erhalten, sondern von sich funktionieren. Und bevor ich sie zerschlage und sage, sie funktionieren gar nicht mehr, weil es geht darum, das Gemeinwohl zu administrieren, also über die Gemeinden, ja, diese ganzen Sachen, die einfach eine Rolle spielen. Ob das geht los von Wohngeld für Hartz-IV-Empfänger und endet bei Spielplätzen, Schulen, was auch immer. Das sind eine ganze Menge Sachen, die dort einfach eine Rolle spielen. Und es ist ja nicht so, dass ich sozusagen jetzt mal eine Software nehme und sage, ich habe drei Webinterfaces mit drei Buttons, sondern es ist schon so, dass ich dort diese ganze Word-Geschichte ist ja nur aus Sinn benutzt, weil ich dort ein Programm habe, mit dem ich schreiben kann und dort meine verschiedenen Makros habe, mit denen ich sage, das ist jetzt irgendwie ein Dokument vom Typ XY und habe dort einen Workflow, den ich dort abbilde, um es dort halt in einen Repository zu schieben. Und das ist sehr komplex. Ich muss mir nochmal, also gerade wenn man sich das hier angucken, welche Dokumententypen es gibt. Das ist nur der Rat. Da geht es auch nicht darum, was in der rechtlichen Verwaltung noch da ist. Das ist nur das, was der öffentliche Informations- und Diskursteil ist.
Ja. Also ich will jetzt ja nicht behaupten, dass das mal eben am Nachmittag zusammenzuhacken ist, nur denke ich mir, dass Verwaltungsvorschriften und andere Gesetzestexte eben formale Sprache sind, oder also zumindest so auf der Kippe zwischen natürlicher und formaler Sprache. Und es gibt eigentlich eine Menge Ansätze, Gesetze, also es ist ein aktiver Forschungsbereich.
Gesetze parsen und so. Das
nee, nicht parsen, sondern zu modellieren als Ontologie. Und das
nette Idee, aber ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Also ich glaube nicht daran, ehrlich gesagt. Also ja, es gibt ein paar Sachen, die man wahrscheinlich feststellen kann damit. Man muss vor allem feststellen, wo sich Sachen widersprechen. Weil das ist halt eher von den Sachen, die tatsächlich total interessant sind. Darum ist es halt so einfach für einzelne Mitarbeiter da zu blocken. Weil es Sachen gibt, die sich widersprechen. Ich habe eine Verwaltungsforschung, ich habe eine Landesverfassung. Ja? So. Das wird dann überall ein Stück anders auszählen. Das heißt, ich habe dort am Ende unterschiedliche Rechtsvorgaben. Klar kann man überlegen, das legislativ zu lösen, zu sagen, man wirft mal alles über den Haufen und macht was Neues. Ja, so wie neue Software schreiben. Aber das ist halt in so bestehenden Systemen nicht so ganz trivial. Normal. Das Ziel dabei ist nicht, etwas Funktionierendes durch etwas, was erstmal nicht funktioniert, abzulösen.
Das Ganze scheint ja auch irgendwie ein relativ großes Problem mit der Umsetzbarkeit durch den Beamtenapparat zu tun zu haben. Wird denn da jetzt auch beispielsweise aktiv in die Beamtenausbildung versucht einzugreifen, damit man da schon mal so ein Mindset in die Leute quasi rein implementiert, dass sie das gut finden? So, also ich kenne zum Beispiel Beamten, die scheitern ja schon daran, um die PDFs zu erstellen, weil sie das, für sie ist ein PDF ja eigentlich ein Doc, was weniger kann.
Ja, also es gibt jetzt in der ganzen Ausbildung für Verwaltungsfachangestellte, die haben, bei Beamten gibt es ja auch noch, ist aber ein anderes Punkt, die ganze Finanzfrage, also wie man überhaupt Leute, die in der Stadt sind, bezahlt, unter welchen Bedingungen, das heißt ja nochmal, welche Möglichkeiten sie haben, sich gegen das zur Wehr zu setzen, was sie da tun müssen. Das ist halt nicht so ganz ohne. Aber es ist so, dass in der Ausbildung ganz wenig passiert. Es ist wirklich so, dass dort die Leute, die dort arbeiten sollen, auch in den neuen Techniken und neuen Überlegungen geschult werden, damit das funktioniert. Das ist vor allem natürlich eine Generationsfrage. Die neueren Leute, also die jüngeren Leute, sind viel, viel, viel eher bereit, sich dort zu überlegen, ob denn das so in der Form, wie der Prozess überhaupt sinnvoll ist. Und das kommt halt einfach auch auf die Amtsleiter an. Es gibt eine Menge, die sich da auch wirklich einsetzen, wirklich Spaß daran haben, dort das zu tun, aber da hat auch viele Leute, die einfach blocken.
Ich habe noch eine kurze Anmerkung dazu. Also ich komme aus dem Geodatenbereich und da gibt es jetzt von der EU halt eine Direktive, Inspire heißt sie, das ist ein ganz vorstellbares Ding, das sind 400 Seiten Dokument, wo das alles schön mit Metadaten beschrieben ist. Und das ist ganz einfach so, dass es da eine Direktive gibt, dass jede föderale Einheit seine Geodaten, zumindest die Metadaten, in sogenannten Geodatenportalen der Bevölkerung zur Verfügung stellen muss, bis, ich glaube, 2016. Und das wird jetzt implementiert. Da gibt es schön viele Ausschreibungen, da kann man jetzt viele Aufträge bekommen und viel Geld mit verdienen. Und das ist auch eine gute Sache. Also das regt ja dann auch die private Wirtschaft an, sich an solchen Ausschreibungen zu beteiligen. Und so könnte man ja auch im Open Data Bereich.
Dieser ganze Geodatenbereich ist ja tatsächlich auch in der ganzen Diskussion spielt eine Rolle, weil das ist ja das Gold der Kommunen genannt. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Aber das sind ja die wenigen Sachen, die Geld verdienen außerhalb der Gewerbesteuer und Strafzettel. Weil, also das ist vergleichsweise lächerlich. Also zum Beispiel habe ich mal gehört, dass in einem Bundesland im Osten 1,5 Millionen bewirtschaftet wird mit 800 Mitarbeitern. Und das ist ein Witz. Also wenn ich überlege, ja, also was ich mit 800 Mitarbeitern an Wert schöpfen kann, dann ist das, was sie dort rausziehen, aus diesen Sachen einfach ein Witz. Trotzdem ist das tatsächlich eine Sache, wo man sagen muss, wenn man den Kommunen immer mehr die Möglichkeiten nimmt, eine Wertschöpfung zu haben irgendwo, muss man sagen, auch gleichzeitig sagen, wo kriegen die Geld her? Das sind am Ende sind das relativ komplexe politische Diskussionen, die man führen muss, die zu tun haben mit, wie ich überhaupt in dem Föderalismus sinnvoll die unteren Glieder sozusagen finanziere. Aber es ist schon auf jeden Fall, also das war eine tolle Sache. Also ich freue mich auch darauf, dass das mal so auch irgendwann stattfindet.
Ja, weil so toll ist jetzt eine Umsetzung leider nicht, aber es ist eine gute Idee.
Also auf jeden Fall, ja. Hier war auch noch jemand.